Ja, wir haben.
Ich stelle das mal eben kurz um hier.
So. Wir haben in diesen Tagen, in denen ich jetzt bei Ihnen bin, hier in Winterbach, haben wir verschiedene Themen, die ich alle für elementar und für sehr spannend und wichtig halte. Also ich lade auch ein, heute Abend wiederzukommen und morgen Abend nochmal, wo nochmal zwei Einheiten sind über verschiedene Themen des Lebens. Aber ich finde auch dieses Thema der Ehrlichkeit und wie die Ehrlichkeit unsere Seele heil machen kann, halte ich für auch ein sehr, sehr wertvolles Thema. Und ich freue mich, dass Sie das Thema gewählt haben für heute Vormittag. Die meisten Menschen wollen anderen Menschen gefallen. Und sie wollen eigentlich Gutes hervorbringen. Unsere mittlere, Laura, die ist sehr darum bemüht, uns zu gefallen, uns Eltern zu gefallen. Und sie schaut dann immer, wie sie irgendwie Mama fröhlich machen kann. Und manchmal kommt sie aus dem Bad und dann hat sie das nach dem Zähneputzen, das Waschbecken, das Handwaschbecken noch gereinigt. Wie man das halt mit 6 Jahren so kann, ne? Maria, die Kleine, die ist 3, die macht das danach, die putzt dann natürlich den Spiegel noch, ja? Wir sind darum bemüht, normalerweise, wenn denn die Seele nicht völlig krank ist, also überhaupt kein Verständnis für irgendeine Sehnsucht hat, neigen wir dazu, dass wir ganz gerne eigentlich Gutes bringen wollen. Die Bibel sagt zwar, dass der Mensch nicht gut sei, also dass er nicht in der Lage ist, vollkommen alles Gute zu erbringen. Und doch hat der Mensch eigentlich die Sehnsucht, Gutes zu machen, vor allem, weil er anderen gefallen möchte. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht. Ich war ja bis vor einem Jahr auch noch Gemeindepastor. Jetzt bin ich Regionalleiter, bin also für mehrere Pastoren und Gemeinden zuständig im Ruhrgebiet und im Niederrhein und im Kölner Raum. Und für mich als Pastor, für mich als Christ ist es immer wieder wichtig, in die Bibel zu schauen, weil ich fasziniert bin davon, wie viel in der Bibel berichtet wird und gelehrt wird und erklärt wird für unseren Alltag. Auch selbst 2000 Jahre, nachdem Jesus auf der Erde war, wie elementar die Bibel ist und wie viel sie uns lehrt und was wir davon lernen können. Und Jesus hat eine Geschichte erzählt, die möchte ich mal als Grundlage unseres Vormittags nehmen, in Lukas Kapitel 13. Lukas 13, Abvers 6. Da erzählt Jesus eine Geschichte, ein Gleichnis nennt man das auch, eine Beispielgeschichte. Er sagt, einer hatte einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Und er kam und suchte Frucht an diesem Feigenbaum, aber fand keine. Da sagte der Besitzer zum Weingärtner, sieh, nun habe ich 3 Jahre lang, jetzt bin ich 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht an diesem Feigenbaum gesucht, aber ich finde keine. Fäll ihn ab, was nimmt er dem Boden unnütz die Kraft? Aber der Gärtner sagte zu ihm, Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, damit ich um ihn herum grabe und dass ich ihn dünge und vielleicht bringt er doch noch Frucht. Und wenn nicht, dann hau ihn danach ab oder lass ihn danach abhauen. Haben wir das Bild schon? Da ist das Bild von einem Feigenbaum. So sieht ein Feigenbaum aus. Da hängen auch Früchte dran. Der Feigenbaum ist so faszinierend, dass er dreimal im Jahr Früchte bringt. Dreimal im Jahr. Also gefühlt würde man sagen, an diesem Baum sind eigentlich immer Früchte zu bringen. Von diesem Baum müsste eigentlich immer Gutes ausgehen. Die Bibel nennt das auch, was an Gutem von einem Menschen geht, nennt die Bibel auch Frucht. Also dass aus einer Pflanze etwas Brauchbares hervorgeht, ist Frucht. Und unser Leben kann fruchtbar sein, also etwas Gutes hervorbringen. Und jetzt kommt in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist dieser Weinbergbesitzer, der auch diesen Feigenbaum besitzt, er stellt fest, dieser Baum bringt nicht einmal im Jahr Frucht, der bringt gar keine Frucht im Jahr. Und das jetzt über 3 Jahre bringt er keine Frucht, das ist also so etwas, als würde ein Baum überhaupt keine Frucht bringen, als wäre er wirklich völlig unsinnig. Bei Äpfeln und so weiter gibt es ja schon mal Baumarten, wo man auch schon mal weiß, die setzt mal für ein Jahr aus und so weiter. Aber beim Feigenbaum gibt es das nicht, normalerweise. Und jetzt ist dieser Baum nicht in der Lage, Gutes hervorzubringen. Er bringt keine Frucht. Und was kann man da machen? Der Weingärtner, der Besitzer sagt, dieser Baum ist unnütz und schlag ihn ab. Fäll ihn, was soll er jetzt diesem Boden immer noch die Energie nehmen? Und wie fühlt man sich, wenn man Gutes tun will, aber es nicht schafft, wenn man merkt, eigentlich wäre dieses und jenes gut. Eigentlich müsste ich mich mit dem versöhnen. Eigentlich müsste ich hier mal ein bisschen großzügiger sein. Eigentlich müsste ich hier geduldig sein. Eigentlich müsste ich jemanden um Verzeihung bitten. Eigentlich müsste ich mein Geld dem zur Verfügung stellen. Oder wenn wir es auch im christlichen Leben, im Glaubensleben mit Gott beziehen, dass manche sagen, eigentlich müsste ich regelmäßig mal in der Bibel lesen, um meine Beziehung zu Gott zu pflegen. Eigentlich müsste ich eine Aufgabe übernehmen in der Gemeinde, weil ich eine Begabung habe für eine bestimmte Sache. Jeder kann ja etwas, ne? Also eigentlich müsste. Man sollte eigentlich Frucht hervorbringen, Gutes tun. Und wenn man merkt, dass man das nicht kann, dann macht das was mit einem, oder? Wenn man einen guten Willen hat, aber man merkt, man schafft es nicht. Eigentlich hat man seinen Partner lieb und trotzdem geht er einen auf den Koffer. Oder eigentlich will man nicht so zänkisch sein und trotzdem ist man immer wieder zänkisch. Oder eigentlich hat man seine alt gewordene Mama lieb und trotzdem ist sie immer noch schwierig. Als wäre man noch immer noch Teenager, ne? Als wären wir immer noch selber in der Pubertät. Wir merken, wir wollen Gutes hervorbringen und schaffen es nicht. Vielleicht phasenweise und dann geht es auch wieder gut für eine Zeit. Und dann verfällt man wieder in etwas zurück, was man eigentlich nicht wollte. Und eigentlich gibt es dann bei uns so einen Standard für uns Menschen, wie wir normalerweise darauf reagieren. Einen Standard, wie wir reagieren. Das erste ist, wir versuchen etwas zu leisten. Wir versuchen also Frucht hervorzubringen. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich, aus der Zeit als Lkw-Fahrer. Ich war auch in eine Glaubenskrise gekommen, ich spürte von Gott nichts, ich merkte das Gefühl, wenn ich bete, ich rede gegen die Wand, es geht nur bis zur Decke, Bibel lesen machte mir keine Freude, ich war aber auch chronisch müde, ich habe häufig nur 4-5 Stunden Schlaf gehabt in der Nacht und wenn ich morgens aufwachte, wenn der Wecker klingelte, bin ich nur aufgesprungen und schnell zur Arbeit und wenn ich nach Hause kam, bin nur noch alle Prötteln fallen lassen und bin zügig zu Bett gegangen, wenn es irgendwie möglich war. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich sonntags in den Gottesdienst ging, oder ich wusste auch in der Woche, ich habe Gott vergessen in meinem Alltag. Er spielte keine Rolle in meinem Leben. Ich ging sonntags in den Gottesdienst. Ich habe auch samstags den Jugendkreis mitgeleitet. Aber im Alltag spielte Jesus keine Rolle in meinem Leben. Das war so mein Empfinden, sollte meine Frucht sein, ja. Und wenn ich da ein Baum bin, der Frucht bringen will, wenn ich da Frucht bringen will und sage, ja, Jesus, ich will auch jeden Tag die Bibel lesen. Und dann saß ich da jeden Sonntagmorgen in meinem Gottesdienst. In dieser Gemeinde war es üblich, dass wir jeden Sonntag Abendmahl feierten, immer vor dem Gottesdienst. Um 9:30 war Abendmahl und dann konnte man hinkommen oder man kam eine Stunde später, 10:30 zum normalen Gottesdienst. Und dann saß ich jeden Sonntagmorgen. Das war dann auch meine Leistung. Ich gehe auch immer schön zum Abendmahl, obwohl ich ja eigentlich auch gerne ausgeschlafen hätte. Aber nein, ein guter Christ geht dann auch immer schön zum Abendmahl. Das war meine Leistung, meine Frucht. Dann saß ich beim Abendmahl, hatte ein ganz schlechtes Gewissen. Und dann habe ich das Zweite gemacht. Ich habe festgestellt, ich habe versagt. Ich wollte etwas leisten, aber in meinem Alltag spielte Jesus keine Rolle. Steht da Versagen? Gut. Was kommt normalerweise, wenn man versagt und halbwegs irgendwie noch ein bisschen Gewissen hat? Der Frust, die Scham. Man schämt sich. Ich habe mich auch geschämt. Das ist auch ein gutes Zeichen, wenn man sich schämt. Wenn man merkt, Dinge waren nicht in Ordnung, man schämt sich dann. Ne? Wenn unsere Kinder sich daneben benommen haben und sich noch schämen, dann sind wir noch erleichtert, oder? Ja. Und die einen nicht noch rotzfrech angrinsen und sagen, guck doch mal, ich kann es auch anders. So, dann kam die Scham, ich schämte mich vor mir selbst, ich schämte mich vor Gott und anderen habe ich es schon gar nicht erzählt, ne, damit die nicht wissen, wie es in meinem Leben in Wirklichkeit aussieht. Aber ich wollte ja besser sein, also tat ich Buße. Buße ist ja nur ein anderes Wort für Umkehr, das heißt, ich entscheide mich dafür, es soll in Zukunft besser werden. Ja, was macht man also, wenn es besser werden soll? Man leistet noch mehr. Richtig? Steht das da? Steht da nicht? Jetzt steht's da. So. Nee, ich bin eins zu weit. Buße und dann, dann geht's wieder zu der Leistung. So, die PowerPoint ist etwas umgestellt von mir. Kommt wieder Leistung. Das ist ein Problem. Denn bei mir war das dann so, dann ging ich jede Woche, um Monat, um Jahr, jeden Sonntag in den Gottesdienst, jeden Sonntag zur Abendmahlsfeier und jedes Mal mit einem schlechten Gewissen. Und am nächsten Morgen habe ich dann auch mir vorgenommen, nächsten Morgen, wenn du um 2 wieder aufstehst, 10 Minuten Bibel lesen, das machst du. Das schafft man. Montag habe ich es geschafft. Dienstags meistens auch noch. Manchmal Mittwoch. Und am Sonntag saß ich wieder mit einem schlechten Gewissen in einer Abendmahlsfeier und schämte mich. Und nahm mir vor, das muss besser werden, über Jahre. Also wenn irgendeiner das nachvollziehen kann, ich kann sie verstehen. Und Sie haben es gerade schon da oben gelesen, ja, aber ich will noch etwas davor sagen. Normalerweise ist es dann so, mit dieser Scham, und Scham ist ja dafür erfunden, damit es kein anderer mitkriegt. Ne? Deswegen gibt es ja auch einen Schambereich und Toiletten, die man abschließen kann und so weiter. Deswegen gehen wir angezogen durch die Welt. Scham ist nicht dazu da, um das anderen zu erzählen, oder? Man outet sich nicht. Und ich habe auch jahrelang mich auch vor Gott nicht geoutet, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich merkte, ich komme da nicht mehr drum rum. Gott kriegt das ja mit. Ich verspreche ihm ja jeden Sonntag immer das Gleiche, aber ich kriege es nicht in den Griff. Vorher, in der Phase vorher, habe ich sogar mir eingeredet, ich könnte auch so tun, als würde Gott das nicht merken. Da ich aber Angst vor Gott hatte, hatte ich lange auch die Vorstellung davon, dass ich gedacht habe, ja, Gott kriegt das auch noch immer alles mit. Jede Lüge kriegt er mit, jede Selbstdarstellung kriegt er mit, jeden Neid kriegt er mit. Er kennt ja sogar meine Gedanken. Für mich war das eine Last, für mich war es eine Folter, dass Gott alles kennt und alles weiß und alles durchschaut. Das war für mich eine Qual. Also konnte ich es nur über Scham irgendwie ausgleichen, indem ich mich immer wieder schämte vor mir selbst, mich schämte vor Gott und für Menschen sowieso. Das durfte ich keinem erzählen. Das war mein persönliches Problem. Und manches hat meine Frau auch nur am Rande mitbekommen, weil ich auch ihr das nicht erzählen konnte, so richtig erzählen konnte, weil ich mich zu sehr schämte. Vielleicht können Sie das nachvollziehen. In vielen Gemeinden ist es so, in vielen Mitarbeiterteams ist es so, man schämt sich für etwas, aber es darf keiner wissen. Und manche sind auch so geprägt von so einer klassischen Drei-Punkte-Predigt: Gott ist gut, du bist schlecht, ändere das. Und dann sind wir nur bei der Leistung. Und wir stellen fest, wir sind so ein Baum, der sich nur schämen kann, wie dieser Feigenbaum. Aber, das stand da oben ja gerade schon, Scham ist nicht Gottes Heilungsmethode. Wie soll unsere Seele, die darunter leidet, dass sie nicht in der Lage ist, das zu leben, was sie eigentlich möchte, wie soll das denn heil werden? Wie kann das denn überwunden werden, dass man nicht sein Lebtag eigentlich immer unglücklich bleibt und sich quält und sich ständig schämt und vielleicht eine Maskerade lebt, auch vor Menschen? Und ich will Ihnen erstmal am Anfang 2 Bibelstellen noch vorstellen, die Sie auch da lesen können gleich, wo Sie sehen, wie Gott wirklich ist und wie Jesus wirklich ist. Jesus hat mal gesagt, an mir könnt ihr sehen, wie Gott der Vater ist, also an meinen Wesenszügen, an meiner Art, wie ich bin, so ist Gott. Und ich habe einen Bibelvers, den Jesus gesagt hat, in Johannes 3, Vers 17, viele kennen den Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen müssen oder das ewige Leben haben. Und der Vers danach, der ist ziemlich unbekannt, der sagt aber noch mehr etwas über Gottes Art aus. Dort steht nämlich, Gott hat seinen Sohn,
die richtige, ja.
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt verurteile, sondern dass die Welt durch seinen Sohn gerettet oder im Griechischen, im eigentlichen Grundtext steht dort, geheilt werde. Gott hat seinen Sohn auf die Erde geschickt, um nicht mit dem ersten Ziel, um zu zeigen, du bist schlecht und ich komme als Richter, um dich zu verurteilen. Es steht da, sehen Sie das? Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen. Am Ende unseres Lebens wird Gott ein Urteil über uns fällen müssen. Denn Gott ist auch unser Richter, weil er uns geschaffen hat. Aber sein Ziel, Jesus auf die Erde zu schicken, war nicht, einen Richter zu schicken, sondern einen Heiland. Vielleicht kennen Sie diesen Begriff sogar. Der leitet sich aus diesem Prinzip des Herrn Jesus ab, dass er sagt, ich komme auf die Erde, um Menschen die Chance zu geben, heil zu werden in ihrer Seele, heil zu werden an ihrer Unfähigkeit, dauerhaft nur gut zu sein und das hervorzubringen, was Gott und Menschen gefällt. Wir können es nicht. Und daran werden wir krank. Unsere Seele leidet daran. Und manches in unseren Seelen ist krank und wir sind darum bemüht, aufgrund unserer Erziehung, aufgrund dessen, was wir erlebt haben, versuchen wir uns mit viel guten Dingen zu bemühen, gute Menschen zu sein, gute Ehepartner zu sein, gute Eltern zu sein, gute Kinder zu sein. Wir sind ja auch immer noch Kinder unserer Eltern, solange die noch leben. Auch im Erwachsenenalter sind wir immer noch Kinder unserer Eltern. Und da ist so viel Schmerz, so viel Krankheit, so viel Leid in unserer Seele. Und wir schämen uns dafür. Wir bemühen das, uns mit Lächeln oder mit guten Worten oder mit Fleiß irgendwie zu übertünchen, zu überbrücken, wegzudrücken und versuchen irgendwie heil zu wirken, obwohl in unserer Seele gar kein Heil ist, weil da so viel Schmerz ist, so viel schlechtes Gewissen ist. Und manches Gewissen ist auch gar nicht ein Gewissen, das von Gott kommt, sondern ist ein Gewissen aufgrund der Erziehung. Meine ältere Schwester hatte in ihrer liebevollen Art irgendwann als Teenager meinen Eltern versprochen, ihr müsst niemals ins Heim. Wir sind 5 Kinder, das müssen wir hinkriegen, dass wir euch pflegen, wenn es so drauf ankommt. Meine Schwester war sehr mutig, das zu versprechen. Wir sind beide im Pflegeheim. Und meine Schwester muss lernen, damit klarzukommen, dass sie ihr Versprechen nicht halten kann. Sie kann es nicht. Und wir anderen können es auch nicht halten, dieses Versprechen, das sie gegeben hat. Und da ist ein Schmerz in unserer Seele, weil unsere Eltern das gefordert haben, auf ihre Art uns zu erziehen, haben sie gefordert, bitte, wir wollen niemals ins Pflegeheim. Ihr habt die Pflicht, uns zu pflegen bis zum Tod. So. Das ist nicht in Ordnung, das war nicht fair, aber das war halt vielleicht auch die Generation, die das noch traute, sich zu fordern. Ja? Und vielleicht tragen sie in sich einen vergleichbaren Schmerz, wo sie sagen, da sind Dinge, bei denen habe ich ein schlechtes Gewissen und das ist vielleicht auch nur Erziehung. Aber sie versuchen das, was in ihrer Erziehung, in ihrer Seele angekommen ist, versuchen sie durch ihr Leben irgendwie auszugleichen, um gut zu sein, um es richtig zu machen. Den Eltern zu gefallen, anderen in der Gemeinde zu gefallen, Gott zu gefallen. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um dich zu heilen. Das zweite Bibelvers, der kommt, den lesen wir gleich, der kommt in einer Situation, da sagt Jesus diesen Satz, als er zu einem Mann sprach, Zachäus heißt er, der war ein Geldeintreiber, ein Zöllner, die waren damals korrupter, als das heute in Deutschland ist, in Europa, in Deutschland sowieso nicht so, aber damals waren das schon ziemliche Halunken. Und dieser Zachäus war gemieden von den Leuten im Ort natürlich, weil die merkten, das ist ein Halunke, der nimmt uns aus. Und eigentlich hatte der keine Lobby im Ort und auch keinen Status. Und die wussten auch, dieser Mann und er selber wusste auch, ich habe keinen Status vor Gott, denn ich bin ein Betrüger. Da ist ganz viel Unheil in meinem Leben. Und Jesus spricht diesen Zachäus an und sagt, ich würde gern zu dir nach Hause kommen. Und für die ganzen braven, frommen Juden war das ein Unding, dass sich ein frommer Mensch mit einem solchen harten Brocken, einem Betrüger, zusammensetzt und sich dort einlädt und mit dem Abend isst und mit dem Gemeinschaft hat. Und Jesus sagt, als er weiß, was die Leute über diesen Zachäus und über die Entscheidung von Jesus, als er ihnen das erklärt, als er diesem Mann sagt, ich will dich besuchen, will bei dir heute Abend essen, und die Leute sich über Jesus ärgern, dann sagt er diesen folgenden Satz. Der Menschensohn, damit ist Jesus selbst gemeint, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, das steht im Griechischen ein aktives Wort, ich bin gekommen, um zu suchen, also hinterher zu laufen, hinterher zu rennen, ja, zu finden. Ich bin gekommen, um zu suchen und um zu heilen oder zu retten, was zugrunde geht. Man könnte das Wort auch übersetzen, krepieren. Das Wort, dort steht, ist ein brutales Wort des Todes, was zugrunde geht, was krepieren würde. Und ich weiß, wie viele Menschen, erwachsene Leute, die nach außen so stark wirken, haben Häuschen, haben Familie, haben Kinder, haben Erfolg im Beruf, was auch immer. Die wirken so oft so tough und in ihrer Seele ist so viel krank und so viel kaputt, so viel verletzt und so viel Sünde, vor der sie sich selbst schämen und die keiner wissen darf. Und Jesus sagt, mein Ziel ist nicht, dich zu beschämen. Gottes Heilungsmethode ist nicht zu beschämen, sondern Gottes Heilungsmethode ist eine andere. Und die gucken wir uns gleich mal an. Denn er möchte, dass heil wird. Gottes Heilungsmethode ist nicht die Scham. Und was wird jetzt passiert in dieser Geschichte? In dieser Geschichte, die wir gelesen haben in der Bibel, gibt es 3 Dinge, die finde ich elementar. Und die können Sie mitnehmen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das ist nur ein Startschuss. Ich wünsche Ihnen, dass diese drei Dinge Ihnen hängen bleiben und dass Sie sich dafür entscheiden, zu sagen, das will ich jetzt anpacken. Also wir reißen das an und es kann für Sie ein Startschuss für Ihr Leben sein. Es ist auch erst einmal ein Prozess, auf den man sich dann einlassen muss. Das Erste, was dieser Mann, dieser Gärtner zu seinem Herrn sagt, zu diesem Baum, über diesen Baum, den er eigentlich fällen lassen möchte, er sagt, ich will ihn umgraben. Die Erde muss aufgedeckt werden. Unter der Grasnarbe im Dunkeln, wo alles schön versteckt ist, wir haben das ja in unserem Sprachgebrauch, ne? Lass mal Gras drüber wachsen. So leben wir. Und die Ehrlichkeit vor sich selbst und am besten, sowieso wirklich am allerbesten, vor einem Menschen. Vor einem Menschen ehrlich zu werden und zu sagen, bitte, ich möchte vor dir ehrlich das sagen dürfen, was in meinem Leben wirklich los ist. Wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich über meinen Mann rede, wie ich mich am Arbeitsplatz anders begebe als in der Gemeinde und so weiter. Ich brauche einen, vor dem ich alles das, was unter der Grasnarbe ist, was da alles versteckt ist, das decke ich auf. Wenn Licht daran kommt, ist es kein Geheimnis mehr. Das ist auch bei einer Beratung für Paare oder für Menschen, wo man sich in einen anderen verliebt hat, ist das ganz wichtig. Wenn man sich in einen anderen verliebt, in dem man sich nicht verlieben sollte, weil man schon einen Partner hat, dann ist es ganz wichtig, dieses Geheimnis sofort aufzudecken, mit jemandem zu reden, am besten, wenn es möglich ist, sogar mit dem Partner, zu dem man gehört, ihm das aufzudecken, um das Geheimnis wegzunehmen, damit es seine Brisanz verliert. Und so manche Schuld, so manches Versagen in unserem eigenen Leben verliert dann eine gewisse Brisanz, wenn wir es denn aufdecken würden vor jemandem und sagen würden, du, ich belüge dich oder ich belüge ständig die Leute mit meinen Geschichten, um mich darzustellen oder so. Sie haben dann die erste Chance, dass sich etwas verändert und dass sie nicht von Scham zu Scham zu Scham leben und von Geheimnis zu Geheimnis zu Geheimnis, wenn sie jemanden haben, vor dem sie das aufdecken, indem das umgegraben wird und das, was finster ist und in der Finsternis war, schön versteckt und dort immer weiter wächst unter der Erde, wenn das aufgedeckt wird. Gestern Abend nach dem Vortrag, gestern Abend hat mich ein Bauer angesprochen. Da kamen wir genau darauf zu sprechen. Fand ich klasse. Der auch davon erzählt, selbst wenn gute Saat ausgesät wird unter der Erde, wächst das Unkraut trotzdem und zieht seine Triebe. Das wird nur, weshalb pflügen und eggen denn die Bauern? Weil es umgedreht werden muss. Das, was unter der Erde ist, muss raus. Es muss umgedreht werden. Es muss ans Licht. Und damit auch die Wurzeln, die gar nicht mehr unter der Erde sein dürften, ans Licht kommen und verdorren können am Licht. Und wenn Sie die Dinge ans Licht bringen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann haben Sie die erste Chance, dass sich etwas verändert. Und wir brauchen alle anderen Aspekte uns nicht weiter angucken, wenn wir diesen ersten Aspekt nicht wollen. Wir haben nur dann eine Chance, aus einem Kreislauf, einem Teufelskreis, würde ich sogar sagen, der Scham und der Verletztheit und des Versagens rauszukommen, wenn wir die Wahrheit ranlassen. Sehen wir die Wahrheit? Ja, die Wahrheit kommt ans Licht. Das Gras möchte das alles schön überdecken. Und ich weiß auch, dass das ganz viel Mut braucht. Es braucht Mut, so etwas anzusprechen, denn schließlich hat man es ja auch lange für sich behalten. Und wir sind es nicht gewohnt, Dinge ans Licht zu bringen. Zumindest bestimmte Dinge ja nicht, sonst hätten wir es ja schon längst angesprochen. Und wenn man es gewohnt ist, mit diesem Geheimnis zu leben, dann ist es ganz ungewohnt, dieses Geheimnis aufzudecken und es einen Zeugen gibt oder vielleicht sogar zwei Zeugen. In der Bibel ist es sogar sehr krass, über Gemeindeleiter wird gesagt, wenn die sich schuldig machen an der Gemeinde, sollen die das sogar öffentlich vor der Gemeinde bekennen und um Verzeihung bitten. Warum? Weil Leiter erst recht ihr Versagen ans Licht bringen müssen, damit es nicht unter der Grasnarbe weitergeht. Und wenn Sie etwas verändern wollen in Ihrem Leben, dann entscheiden Sie sich zu sagen, ich gehe jetzt hin zu jemandem im Vertrauten, diesen Mut brauche ich jetzt, den bringe ich auf und ich offenbare mich, damit es ans Licht kommt. Es braucht Ihren Mut, es braucht aber auch die Liebe zum Anderen. Denn Sie haben wenn Sie motiviert sind, weil Sie sagen, diese Veränderung tut ja auch meinem Partner gut, Es wird meiner Ehe gut tun. Es wird meinem Verhältnis zu meinen Eltern oder zu meinen Kindern helfen. Es wird helfen in meinem Umgang mit meinem Chef oder mit meinen Kollegen oder mit meinen Mitarbeitern. Es hat etwas mit Zuwendung und mit der Liebe eigentlich zum anderen zu tun, denn sie tun auch anderen damit gut, wenn sie die Wahrheit ans Licht bringen. Denn sie leben nicht mehr in einer Täuschung und andere müssen nicht in einer Täuschung leben. Und manchmal wird man dann zwar enttäuscht, dann, wenn es auf einmal offenbar wird, wenn es angesprochen wird, wird man enttäuscht und man sagt, was? Hätte ich nie von dir gedacht. Das mag sein. Aber wenn sie sich trauen und wenn sie die Liebe zum anderen haben, dann decken sie es auf. Denn sie brauchen als drittes das Vertrauen dieser anderen Menschen, dass die nach der ersten Enttäuschung sagen, danke, dass du es offenbart hast. Ich habe in den seltensten Fällen erlebt, dass wenn man das offenbart hat, mit dem Ziel, das ans Licht zu bringen, nicht um sich selber irgendwie zu entschuldigen, ja, sondern um das aufzudenken, zu sagen, es muss eine Veränderung geben können, weil es jetzt offenbart ist, kann ich ja auch nicht mehr so weiterleben wie bisher. Oder der andere kennt es jetzt und kann mich darauf ansprechen. Das braucht Vertrauen und es braucht auch das Vertrauen, dass der andere damit umgeht. Dass der andere sich geehrt fühlt. Dass der andere das wertschätzen kann. Ich möchte auch Sie darum bitten, wenn Sie das erleben nach diesem Abend, nach diesem Morgen vielleicht, oder wenn ein anderer sich Ihnen offenbart, dass Sie da nicht dann schreiend oder biestig oder garstig oder kontaktabbrechend weggehen und sagen, was? Jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Sondern dass Sie den in den Arm nehmen und sagen, wow, wie viel Vertrauen bringst du mir entgegen, dass du sagst, du willst mit mir ins Reine kommen. Oder ich soll dir helfen, dass du wieder mit Leuten und mit Gott und mit Menschen wieder ins Reine kommst. Bitte verstehen Sie das als einen großen Vertrauensvorschuss, wenn jemand das macht. Und es funktioniert nur mit Ihnen. Es braucht Sie, Sie persönlich, damit die Wahrheit ans Licht kommt. Also, dieser Mann gräbt die Erde um und holt den ganzen Dreck und den ganzen Schmodder um diesen Feigenbaum ans Licht, damit es überhaupt eine Chance gibt, dass etwas neu werden kann. Der zweite Punkt ist aber, dass er düngt. Ich will ihn düngen, sagt er. Lass ihn noch dieses Jahr, damit ich um ihn herum grabe und diesen Baum dünge. Wenn jetzt jemand sich offenbart, sei es unter vier Augen oder in einem Team, sei es erstmal als Ehepaar, wo vielleicht Dinge angesprochen werden müssen, wo etwas Peinliches ist und was vielleicht jahrelang verheimlicht ist. Oder vielleicht auch nur ganz kurz verheimlicht, aber man merkt, ich will und kann und darf damit nicht leben. Was wir dann brauchen und was der Dünger ist, ist Gnade. Gnade ist der Dünger der Heilung. Scham wird weiter das Versteckspiel bestärken. Und wenn jemand sich offenbart, wenn jemand das Gespräch sucht, wenn jemand sagt, ich möchte und ich muss, ich will nicht mehr so weiterleben, ich möchte das offenbaren, dann braucht er jemanden, der ihm gnädig ist. Sonst wird er es nie wieder tun. Man wird sich nie wieder trauen, Heilung zuzulassen. Man wird sich dafür entscheiden, lieber mit der Krankheit der Seele weiterzuleben. Weil das ist man ja jahrelang gewohnt. Aber wenn man erlebt, da gibt es eine Frau, da gibt es einen Mann, einen Pastor, einen Gemeindeleiter, einen Kollegen, der ist mir gnädig. Der fängt mich auf mit meiner Ehrlichkeit. Dann kann etwas passieren, was sie vielleicht über Jahrzehnte noch nicht kannten, dass nämlich etwas heil wird in ihrer Seele. Vielleicht haben sie etwas, wo sie sagen, ich trage heute noch den Groll über meine Mutter, die ist jetzt schon tot und ich kriege das nicht los. Und sie schämen sich und schämen sich und schämen sich. Sie werden es nicht unter die Füße bringen, wenn sie erstens das nicht offenbaren und wenn sie es nicht mit jemandem besprechen und wenn sie am besten auch noch gemessen am Wort Gottes, an der Bibel, mal reinschauen, was sagt Gott über dieses Ding, über das, was du erlebt hast. Und die Gnade Gottes da reinsprechen zu lassen, über das Versagen, was in ihrem Herzen ist, welches Thema auch immer das ist. Wir brauchen Gnade, damit die Seele heil wird. Und Gnade ist nicht zu verwechseln damit, dass wir sagen, lass mal fünf gerade sein. Das ist nicht Gnade.
Gnade bedeutet, dass ich jemandem eine neue Chance zuspreche und sage, jetzt haben wir einen Schlusspunkt gesetzt oder vielleicht einen Doppelpunkt und jetzt geht's von vorne gut wieder neu los. Ich habe, glaube ich, jeden Tag mit meinen Kindern gnädig zu sein. Jeden Tag neu. Vor allem war die Lütte, die ist so frech. Ja? Und dann muss sie auf ihr Zimmer und dann wird geheult und irgendwann entscheidet sie, sie will dann doch lieber bei der Familie sein und wieder runterkommen. Und was ist dann? Sie kriegt dann keine Moralpredigt mehr. Dann frage ich sie nur, willst du auf den Arm? Ja! Und dann kommt sie auf den Arm. Und dann ist sie auch schnell wieder weg. Und dann kann sie auch wieder lachen. Ihr Lieben, wir bleiben immer noch Kinder. Auch in unserer Seele, unserer Persönlichkeit bleiben wir immer noch Kinder. Und was wir brauchen ist nicht noch mehr Scham, sondern wir brauchen einen Ort, wo wir sagen dürfen, ich bin jetzt ehrlich und das war Mist und ich habe es auch kapiert. Und ich möchte die Chance bekommen von dir, dass du mir hilfst, wieder neu anzufangen. Also das heißt nicht, dass der andere einem die Schuld abnehmen kann oder dass er einem sagt, du musst jetzt so und so leben, sondern dir einfach im Namen Gottes Gnade zusprechen kann. Und deswegen, Gnade kommt von außen. Wir können nicht selber uns Gnade geben. Und darum sind Gemeinden so wichtig. Christliche Gemeinden, in denen man Barmherzigkeit und Gnade erlebt, wo man die Wahrheit sagen darf und andere sagen darf, ja, das ist auch wirklich Mist, das verstehe ich auch. Und da hast du versagt, das ist wohl wahr, das sehe ich. Aber ich reite nicht drauf rum, sondern wir bringen das jetzt gemeinsam vor Gott. Wir beten darüber und wir können dann auch immer noch gucken, wie man in der Praxis daran arbeiten kann, damit es in der Zukunft besser wird. Aber gerade Dinge, die vielleicht so im Verborgenen sind und die man auch nicht loswerden kann, weil es nicht mehr gut gemacht werden kann, die können dann auch wirklich weg sein. Die können einfach weg sein. Das schlechte Gewissen gegenüber Eltern oder den eigenen Kindern. Ich kenne Leute, die haben ihre Kinder beerdigen müssen. Das, glaube ich, nochmal ein eigener Albtraum für sich ist. Die aber ihren eigenen Kindern dann noch ein schlechtes Gewissen gegenüber haben, weil sie vielleicht nicht da waren, als das Kind starb oder weil sie ihren Alltag anders geplant hatten und dann das Kind plötzlich zu Tode kam und sie keinen Abschied mehr nehmen konnten, im Streit von ihren Kindern gegangen sind oder so. Es braucht Gnade von außen, es braucht sie. Wir brauchen einen Ort in Frauenkreisen und Hauskreisen und Bibelstunden und Zweierschaften, wo sie miteinander gnädig sind, wo sie nicht überdecken, wieder einfach nur sagen, komm, Gras drüber, das ist es nicht, dann kommen wir ins alte Fahrwasser, sondern wo sie voreinander Rechenschaft ablegen, weil sie sich damit helfen und wo wir von Sünder zu Sünder voreinander Rechenschaft ablegen, wo nicht einer über den anderen Richter ist und sagt, ja, kannst du mir gerne alles erzählen, meine Liebe, ich habe es ja ohnehin vermutet, ja, sondern wo wir wissen, wir sind einander gnädig, weil wir einander helfen. Und das Dritte, was wir brauchen, Zeit. Ein Feigenbaum bringt normalerweise dreimal im Jahr Frucht. Ich war auf der richtigen, ja, ich will ihm Zeit geben. Also ein Feigenbaum, wenn der dreimal im Jahr Frucht bringt und somit also ein ganzes Jahr Zeit bekommt, dreimal Entwicklungszeit bekommt, Wachstumsphase bekommt, dreimal noch eine Chance bekommt in einem Jahr, dann ist also ein Jahr, können wir uns also vorstellen, für diesen Baum eine gute Zeit. Dieser Gärtner sagt, gib diesem Baum genügend Zeit, gib ihm ein Jahr, nicht nur eine Periode, nicht nur ein Trimester. Sondern ich will die Wahrheit ans Licht holen, wir wollen gnädig sein, wir wollen ihn düngen und wir wollen ihm auch Zeit geben. Und auch das gehört dazu, dass eine Seele heil werden kann. Das, was schon lange krank war, selbst wenn etwas operiert wurde, gibt es danach immer noch eine Narbe und die braucht noch einen Heilungsprozess. Und selbst wenn wir ein Virus abbekommen haben, dann ist man erstmal krank und dann braucht man trotzdem noch mal wieder sieben Tage, bis man wirklich gesund ist. Der Genesungsprozess dauert dann seine Zeit. Krank wird man von jetzt auf gleich und gesund wird man langsam peu à peu. Und wenn eine Seele krank ist, wenn da ein Schmerz da ist, dann ist es gut, wenn es ans Licht kommt. Und wenn ich das mit jemandem bereden kann und er mir die Gnade Gottes zusprechen kann, weil die Dinge in Ordnung gebracht werden. Und dann braucht es auch Zeit. Nämlich die Zeit, dass auch Dinge sich verändern dürfen. Und dann kann es sein, dass man trotzdem auch wieder mal den gleichen Fehler gemacht hat, wie schon vorher auch. Nämlich die Thematik, die man lange verheimlicht hat, die jetzt ans Licht gekommen ist, über die Gnade ausgesprochen ist, und dann passiert es trotzdem. Und es würde einem Kind auch nicht helfen, wenn es den gleichen Fehler wieder macht, zu sagen, ja, guck mal, hatten wir gestern auch schon. Und hatten wir vorgestern auch schon. Und hatten wir letzte Woche auch schon. Und solange ich dich kenne, hatten wir das Problem schon. Dann kommen wir nur wieder in die Scham zurück. Sondern dass jemand wiederum, wenn er versagt hat, oder entweder die gleiche Sache oder was anderes, dass er weiß, zu dir darf ich kommen. Und dir darf ich das erzählen. Und es gibt Gnade. Und wir arbeiten daran, vielleicht an einem System, wie gehe ich miteinander um, wie will ich mich vorbereiten im Umgang mit einem Menschen, oder wie kann ich meinen Alltag strukturieren, um niemanden zu frustrieren oder wie auch immer. Aber ich gebe ihm auch Zeit, weil er ein Mensch ist, wo die Heilung langsam sich entwickelt, wie alle Heilungsprozesse sich langsam entwickeln. Und wir alle selber wissen, ich brauche auch Zeit, dass Heilung sich entwickeln kann. Und in diesem Sinne kann Ehrlichkeit Heilung bringen, wenn wir ehrlich sind. Und die Seele wird nicht heil werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Ich habe einen sehr schönen Satz vor kurzem jetzt gehört, der hat mich beeindruckt. Wenn Sie alles so lassen wie bisher, werden Sie auch immer die gleichen Ergebnisse haben wie bisher. Das finde ich sehr schön, weil die Aussage ist wertneutral. Sie haben die Freiheit zu entscheiden, ob alles so bleibt, wie es ist, und Sie bekommen das Ergebnis von dem, wie es bisher war. Oder Sie sind mutig und sagen, ich traue mich ran, ich gehe an die Wahrheit, ich decke auf und ich bekomme Gnade und ich bekomme Zeit. Ja, da war es so. Und ich bekomme Zeit. Ich würde gerne noch für Sie beten. Lieber Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, ich freue mich so sehr darüber, Jesus, dass du auf die Erde gekommen bist, um nicht zu verurteilen, sondern um Heilung zu bringen. Und ich freue mich darüber, dass wir mit unserer Schuld, unserem Versagen zu dir kommen können. Und dass es Menschen gibt, vor denen wir das aussprechen können, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und ich bin so froh, dass du ein gnädiger Gott bist, der nicht fünfe gerade sein lässt, aber der Vergebung aussprechen kann. Und ich bin dir dankbar, dass du ein Gott bist, der Zeit lässt, der geduldig ist, der immer wieder neu anfängt. Ich möchte beten für einen jeden heute Morgen hier in diesem Raum, der das heute gehört hat und vielleicht auch merkt, dass es Punkte in seinem Leben gibt, die Heilung brauchen und sich danach sehnt, dass Heilung geschehen könnte. Bitte, ich bitte, Jesus, durch deinen Heiligen Geist, dass du einen jeden heute Morgen dazu befähigst, diesen Willen bestärkst, Licht an sein Dunkles zu lassen. Und ich möchte für einen jeden beten, der heute Morgen merkt, ich habe eine Verantwortung auch für andere. Ich möchte gnädig sein. Ich möchte Gnade zusprechen lernen, dass auch das wir werden, dass wir Menschen werden, die anderen in Gnade begegnen, in Barmherzigkeit begegnen. Und lass uns miteinander auch Menschen sein gegenüber unseren Partnern, Eltern, Kollegen, wo wir einander auch Zeit lassen. Zeit lassen zur Heilung, Zeit lassen zum Wachstum. Danke, Jesus, dass du mit uns ehrlich bist, dass du mit uns gnädig bist und dass du mit uns Geduld hast. Amen.